ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Florian Mohrmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie schauen den Menschen tief ins Gehirn. Kann man das so behaupten?
Das kann man so sagen, genau. Nur tun wir das nicht mit dem Auge, sondern indem wir die elektrische Aktivität des Gehirns sehr fein aufgelöst messen.
Ja, Sie sind nämlich Professor für kognitive und klinische Neurophysiologie am Uniklinikum Bonn. Vielleicht können Sie das mal erklären, was dahinter steckt.
Ja, also Neurophysiologie beschäftigt sich mit den physiologischen Mechanismen, die in irgendeinem Organ, in diesem Fall eben im Nervensystem bzw. Gehirn ablaufen. Kognitiv bezieht sich auf das Denken, also auf bestimmte Denkvorgänge wie Entscheidungstreffen, Erinnern, Lernen, verbal sprechen, Sätze bilden. Das alles sind kognitive Funktionen bei uns im Menschen. Und klinisch wäre eben was typischerweise sich auf eine Krankheit bezieht. Und das ist in meinem Fall Epilepsie.
Ist das ein neues Forschungsfeld oder gibt es das womöglich schon sehr lange?
Das gibt es schon sehr lange. Also kognitive Neurowissenschaften gibt es lange und klinische Neurophysiologie ist bei entsprechenden Krankheitsbildern auch schon lange etabliert.
Wenn Sie sich irgendwo vorstellen, wo die Leute Sie nicht kennen, wie erklären Sie Ihren Job?
Je nachdem, also wenn ich einfach mich beschreiben soll, dann sage ich, ich bin Arzt, Physiker und Hirnforscher. Also Hirnforschung ist letztlich das, was es, glaube ich, am besten trifft.
Und da springen die Leute wahrscheinlich auch sofort immer drauf an, oder?
Ja, weil ein Gehirn hat ja jeder.
Ja. Was wollen die von Ihnen sofort wissen?
Womit ich mich genau beschäftige, was man merken kann. Und dann muss ich immer erklären, dass ich mich so richtig nur auskenne mit Gedächtnisforschung. Aber auch das ist was, wo ja jeder seine eigenen Erfahrungen mit hat.
Ja, im Grunde erforschen Sie, wie Erinnern funktioniert. Was ist denn da so eine bahnbrechende Erkenntnis, die Sie in der vergangenen Zeit hatten?
Also eine der wirklich bahnbrechenden Erkenntnisse war, ist schon gut 20 Jahre her, dass wir eben in den Regionen in unserem Gehirn, die für die Gedächtniseinspeicherung notwendig sind, dass wir dort Nervenzellen finden, die ganz selektiv zum Beispiel die Identität einer ganz bestimmten Person repräsentieren, die also zum Beispiel auf bestimmte Fotos von einer Person, aber auch auf den geschriebenen Namen oder wenn der Name von einer Computerstimme gesprochen wird, reagieren. Die also wirklich, oder auch wenn man nur an die Person denkt, dann fangen diese Nervenzellen an zu feuern.
Okay, und das Feuern, das heißt, das können Sie dann irgendwie über einen Monitor sehen, wenn so eine Nervenzelle feuert? Oder wie können wir uns das vorstellen?
So ist das. Also wir haben Mikroelektroden im Gehirn dieser Patienten. Das sind ganz feine Drähte, die sind etwa so dick wie ein menschliches Haar. Und mit denen können wir die Aktionspotenziale, das sind die elektrischen Impulse, mit deren Hilfe Nervenzellen untereinander kommunizieren. Die können wir messen.
Und könnten Sie jetzt sagen, was bei Ihnen im Hirn gerade alles so feuert?
Oh, nein, kann ich nicht, weil das viel zu viel ist. Unser Gehirn hat 80 Milliarden Nervenzellen. Die meisten davon sind die ganze Zeit mehr oder weniger aktiv. Und das ist natürlich viel zu unübersichtlich.
Es heißt ja ganz häufig, ja, wir nutzen im Grunde nur ganz wenige Prozent unserer Hirnmöglichkeiten. Stimmt das?
Das stimmt. Das kann man so auf keinen Fall sagen. Das hat, glaube ich, auch Einstein, dem es oft zugeschrieben wird, nie gesagt. Nein, das stimmt nicht. Sondern was man sagen kann, ist, dass es durchaus Nervenzellen gibt, die 90% der Zeit wenig aktiv sind. Aber auch das Nicht-Aktiv-Sein hat in dem Zusammenhang unter Umständen eine große Bedeutung.
Sie forschen am Uniklinikum Bonn, wie Erinnerung entsteht. Haben Sie viele Antworten schon finden können?
Viele, viele Antworten, die wir finden, werfen auch gleichzeitig neue Fragen auf. Aber so ist es oft in einem Forschungsgebiet, in dem
Muss, glaube ich, auch nicht ganz so viel bekannt ist.
Definitiv.
Ja, also als das renommierte Fachmagazin Nature darüber berichtet hat, dass ein Rätsel um das episodische Gedächtnis gelöst sei, da ging es, glaube ich, um Ihre Forschung, oder?
Das genau ist richtig. Wir konnten diese Arbeit dort, dieses Jahr dort eine Arbeit veröffentlichen. Und da ging es um die Unterscheidung, wie erinnere ich mich an Dinge, die passiert sind und in welchem Kontext sie passiert sind. Und
wie erforscht man sowas? Also was machen Sie da konkret?
In der Regel ist es so, dass wir immer versuchen, die Variablen, die uns interessieren, zu isolieren, also zu trennen, damit wir sie unabhängig voneinander untersuchen können. Und in diesem konkreten Fall war es so, dass wir eine Anzahl von Bildern hatten. Das waren die Inhalte und die sollten anhand einer bestimmten Aufgabe verglichen werden. Zum Beispiel, welcher Gegenstand ist größer? Welche Person habe ich zuletzt im richtigen Leben gesehen? Welchen Gegenstand mag ich lieber? Und das heißt, wir hatten paarweise Vergleiche, die unter unterschiedlichen Regeln eben abgelaufen sind. Und was wir gefunden haben, waren neben den Nervenzellen, die eben die Inhalte repräsentieren, die kannten wir schon, wiederum ganz andere Nervenzellen, die dann den Kontext repräsentiert haben.
Wie ist so eine Entdeckung zu bewerten in der Wissenschaft?
Also in diesem Fall war die Entdeckung überraschend, weil man diese Art von Forschung kann man aus offensichtlichen ethischen Einschränkungen normalerweise nicht bei Menschen machen. Deswegen wird sie seit mehr als 50 Jahren ausgiebig an Tieren, an Tiermodellen gemacht. Also sehr häufig früher an Ratten, heute eher an Mäusen, weil man die genetisch bauen kann. Daneben auch nach wie vor viel an Affen. Und eigentlich ist das, was man lernen möchte dabei, wie unser Gehirn funktioniert. Und insofern ist es dann wichtig zu schauen, ob die Erkenntnisse, die man dort gewinnt, überhaupt übertragbar sind. Und in diesem konkreten Fall war es überraschend, weil wir aus Forschung gerade an Nagetieren den Eindruck hatten, dass es ein Phänomen gibt, das als Pattern Separation, also Mustertrennung, bezeichnet wird. Das dafür sorgt, dass, wenn ich einen Gegenstand auf dem Tisch habe, das eine andere Repräsentation bekommt, als wenn ich den gleichen Gegenstand auf den Stuhl lege.
Ja. Ordne anders zu im Hirn.
Richtig, genau. Beziehungsweise wir trennen, also die Tiere trennen viel mehr auf. Ja. Und bei uns wissen eben, es ist der gleiche Gegenstand, egal wo ich den hinlege. Und das ist was man so aus den Tiermodellen nicht kennt.
Ja, fürs Tier könnte das vielleicht gleich wieder neues Futter sein und nicht das
richtig,
gleiche.
Richtig,
vielleicht
zum Beispiel.
Ist das. Aber wie ist es denn bei Ihnen ethisch vertretbar, dass Sie solche Versuche am Menschen machen? Die Frage muss man natürlich auch stellen.
Die Frage ist ganz wichtig. Bei uns ist es so, wir machen unsere Forschung mit Epilepsiepatienten, die völlig unabhängig von uns sich entschieden haben, sich Elektroden ins Gehirn einbauen zu lassen, um Anfälle aufzuzeichnen, damit man genau rausbekommt, welche Strukturen im Gehirn diese Anfälle verursachen und man hofft, dass man die dann entfernen kann und die Patienten danach keine kognitiven oder neurologischen Defizite davontragen.
In wie viel Prozent der Fälle klappt das?
Die Fälle, die wir sehen, sind schon eher die komplizierteren, deswegen ist auch da die Prognose nicht ganz so gut, aber grob über die Gesamtheit in 2/3 der Fällen.
Wie gefährlich ist das für die Patienten?
Das hat schon ein nicht unerhebliches Risiko. Also diese klinischen Elektroden, die vorgeschoben werden sollten, die ein Blutgefäß treffen und verletzen, kann es zu Hirnblutungen kommen und die Patienten können bleibende Schäden davontragen. Das ist nichts, was man aus Spaß macht, sondern nur, wenn man einen entsprechenden Leidensdruck hat.
Wie hoch ist der Leidensdruck bei den Betroffenen?
Das wissen letztlich nur die Betroffenen. Das ist auch was, was wir als Ärzte nicht entscheiden können. Unsere Aufgabe als Ärzte ist, den Patienten möglichst die Informationen an die Hand zu geben. Einerseits, wie hoch wir die Chance auf dauerhafte Anfallsfreiheit einschätzen. Das spiegelt wieder, wie sicher wir sind, dass wir den anfallsauslösenden Herd gefunden haben. Und dann den Preis, den sie bezahlen, weil Hirngewebe entfernt wird, das noch irgendeine Restfunktion hat und dann weg ist. Und als drittes das Komplikationsrisiko, wenn es zum Beispiel zu Blutungen kommt. Und die Abwägung dazwischen, die muss der Patient selber treffen, weil wir nicht beurteilen können, wie hoch der Leidensdruck ist oder wie sehr sich die Lebensqualität verbessern würde, wenn die Patienten die Krankheit los wären.
Ja, nur wenn jemand hört, ja, Hirngewebe verschwindet, das vielleicht noch eine Funktion hat, da bekommt man doch gleich Angst, dass etwas Essentielles verschwinden könnte.
Absolut. Das ist aber was wir relativ gut voraussagen können. Also zum Beispiel Patienten mit Schläfenlappen, Epilepsien, die haben häufig schon Gedächtnisprobleme. Und dann kann man ganz pragmatisch fragen, wenn die Patienten zum Beispiel im Alltag daran gewöhnt sind, sich Dinge aufzuschreiben, damit sie sich nicht vergessen, dann können wir relativ sicher sein, dass sich auch nach einer Entfernung dieser Strukturen da nicht viel ändert. Wenn die allerdings noch sehr gute Gedächtnisfunktionen haben, dann ist es umso wichtiger, ihnen zu erklären, dass das dann sich deutlich ändern kann.
Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Sie arbeiten da mit vielen Betroffenen zusammen. Können Sie vielleicht einfach grundsätzlich mal erklären, wie äußert sich denn Epilepsie?
Also Epilepsie äußert sich in wiederholt auftretenden, unprovozierten Anfällen. Und bei einem epileptischen Anfall können die Symptome sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo im Gehirn der abläuft. Wenn es eher im Motorkortex ist, dann habe ich die klassischen motorischen Entäußerungen, Zuckungen und Verkrampfungen. Wenn es im Schläfenlappen ist, sind es manchmal zum Beispiel Schmatzbewegungen mit dem Mund, die gemacht werden. Das hängt einfach davon ab, wo im Gehirn gerade was passiert. Und das, was in der Regel passiert, ist ein Ungleichgewicht zwischen erregenden und hemmenden Neuronen, sodass eine Erregung zu stark wird und sich dann eben über makroskopische Hirnareale ausbreitet.
Und hängt es auch davon ab, wie lang so ein Anfall dauert, an welcher Region im Hirn sich das befindet?
Jein, also die Anfälle dauern in der Regel nicht sehr lange, etwa eine Minute. Es gibt bei den fokalen Epilepsien die Fälle, dass die irgendwo lokal beginnen und sich dann nicht ausbreiten, entsprechend kurz sind oder länger dauern. Und dann ist die Gefahr auch größer, dass sie sich noch ausbreiten.
Wann erkranken Menschen in der Regel daran? Gibt es da so Zeitabschnitte?
Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt ganz grob gesprochen zwei Formen von Epilepsien, die genetischen und die fokalen. Die genetischen treten typischerweise im Kindesalter auf. Die lassen sich relativ gut medikamentös behandeln und da ist das ganze Gehirn anfälliger für Anfälle. Während bei den Fokalen, die mehr oder weniger in jedem Lebensalter auftreten können und verschiedene Ursachen haben können, das kann zum Beispiel eine Verletzung, Schädel-Hirntrauma oder sogar ein Schlaganfall sein. Ein Hirntumor ist oft das erste Symptom, der epileptische Anfall. Epileptischer Anfall ist was jedes Gehirn kann. Mhm. Und je nachdem, wenn es eben zu diesem Missverhältnis zwischen Erregung und Hemmung kommt, dann kann sowas auftreten.
Nur das kann natürlich auch sehr gefährlich sein, so ein Anfall, je nachdem, in welcher Situation man sich dann befindet.
Absolut. Es gibt Fälle, wo die Patienten sowas wie zum Beispiel eine Aura haben, also Symptome, die ihnen sagen, jetzt gleich kommt der Anfall. Dann können die sich zumindest hinsetzen oder so, dass sie nicht hinfallen.
Oder im Auto rechts ranfahren.
Die dürfen in der Regel nicht Auto fahren, ja, wenn die solche Anfälle haben. Ja. Auto fahren dürfen sie mit Anfällen, zum Beispiel, wenn die ganz strikt schlafgebunden sind. Aber in der Regel ist Autofahren ein Problem bei Epilepsiepatienten. Aber eines der grundsätzlichen Probleme ist, dass bei den allermeisten Patienten es diese Auren oder Warnsymptome nicht gibt und dass für die der Anfall eben aus dem Nichts kommt. Und häufig sind es weniger die Anfälle selber als die permanente Angst davor, dass die auftreten können, was die Lebensqualität wirklich stark einschränkt.
Ja klar, Sie haben den Leidensdruck eben schon erwähnt. Die Betroffenen bei Ihnen, die haben einen hohen Leidensdruck. Wie oft am Tag kann so ein Anfall kommen?
Das korreliert gar nicht so stark. Also die Lebensqualität muss gar nicht so viel mit der Anzahl, mit der Anfallshäufigkeit zu tun haben. Ich erinnere mich an einen Patienten, der aus einem bayerischen Dorf kam und nur zwei Anfälle im Jahr hatte. Aber er hatte einen gehabt auf einem Feuerwehrfest dort im Dorf und das war so ein Schläfenlappenanfall mit dem, was wir komplexe Handlungsautomatismen nennen. Der hat sich einfach ausgezogen. Der hat sich die Kleider ausgezogen und das war was ihm nachher so unangenehm und peinlich war, dass es ganz...
Die Angst davor, dass sowas nochmal passiert, ist dann riesig.
Hat bei ihm zum sozialen Rückzug geführt. Insofern kann man dann nicht sagen, es sind ja nur zwei Anfälle im Jahr, das kann schon nicht so schlimm sein.
Ja. Wie konnten Sie ihm beispielsweise helfen?
In seinem Fall konnten wir eben sehen, dass es aus einem Hippocampus kam, die Anfälle, den konnten wir entfernen und danach ist er anfallsfrei geblieben.
Die Vorstellung, dass es Gehirnzellen gibt, die einzig und allein dafür da sind, eine bestimmte Person zu erkennen, das galt in der Hirnforschung lange als Quatsch. Warum ist das denn jetzt anders? Was hat man da gefunden?
Man hat solche Zellen gefunden. Der Grund, dass es als Quatsch galt, ist, dass dadurch, dass wir so viele Nervenzellen haben, im menschlichen Gehirn eben 80 Milliarden, hätte man erwartet, dass die Repräsentation von, sagen wir, Menschen, die ich kenne, in Form von einem Netzwerk erfolgt. Sodass keine einzelne Nervenzelle diese Information trägt, sondern die nur in der Gesamtheit da sind. Und eine einzelne Nervenzelle, die zum Beispiel meine Großmutter repräsentiert, die immer dann feuert, wenn ich sie sehe, wenn jemand ihren Namen erwähnt, wenn ich mit ihr telefoniere oder auch nur, wenn ich an sie denke. Das Ganze ist auch bekannt unter dem Namen Großmutterneuron. Das wurde immer oder wird bis heute in vielen Lehrbüchern der Neurowissenschaften beschrieben als etwas, das man im Gehirn von Säugetieren nicht erwarten sollte. Ja. Und jetzt finden wir aber eben genau solche Zellen und es gibt auch einen ganz guten Grund dafür. Nämlich, wenn wir, und das wissen wir, wir brauchen diese Zellen, um Erinnerungen zu formen. Und wenn ich mir vorstelle, ich möchte die Erinnerung für eine erlebte Situation formen, dann müsste ich einspeichern, wo war das, wann war das, wer war dabei und was ist passiert. Und gerade zum Beispiel das Wer war dabei, das können Personen sein, mit denen ich mich zum Essen verabredet habe und dann kommt plötzlich eine alte Schulfreundin rein ins Restaurant und da möchte ich mich ja auch dran erinnern können. Und das heißt, um diese Sachen zusammenzufügen und zusammenfügen im Gehirn und bei Nerven bedeutet immer, man muss die gleichzeitig aktivieren. Es gibt das Hebbsche Gesetz, das heißt, what fires together, wires together. Die müssen gemeinsam feuern. Dafür muss ich sie unabhängig voneinander aktivieren können. Und genau dann brauche ich solche Repräsentationen, auch wenn es die laut Lehrbuch nicht geben sollte.
Ja, interessant. Nur ist es nicht auch schon erforscht, dass unsere Erinnerung allzu oft trügerisch ist? Also gerade in Kriminalfällen ist das dann auch ein Thema, dass man sich dann falsch an etwas erinnert und Zeugenaussagen dadurch eigentlich recht gefährlich sind.
Das ist absolut richtig. Das liegt aber wieder an etwas anderem, nämlich daran, dass jedes Mal, wenn wir eine Erinnerung abrufen, sie dabei ganz fragil wird und in dem Moment verändert werden kann. Und das ist was, was unbewusst passiert. Das können wir gar nicht verhindern. Je häufiger wir über irgendetwas, was wir erlebt haben, berichten, desto veränderter steht es am Ende da. Und zum Glück wissen halt in der Forensik Richter zum Beispiel, dass deshalb Zeugenaussagen unmittelbar nach einem Ereignis als sehr viel zuverlässiger zu bewerten sind im Vergleich zu ein Jahr später vor Gericht.
Müssen Sie das in Ihrer Forschung mit einbeziehen, dass wir unserer Erinnerung eigentlich nicht trauen können?
In diesem Fall nee, eher nicht. Dafür sind wir noch zu sehr am Anfang. Wir versuchen überhaupt zu verstehen, wie Erinnerungen erstmal passieren. Und der nächste Schritt ist dann zu gucken, wie man das stören oder im Idealfall verbessern kann.
Ja, die SW1-Hörerinnen und Hörer haben natürlich auch Fragen. Aus Ulm schreibt uns zum Beispiel Claudia Müncheberg und sagt, wie ist es denn, können Sie sehen, ob jemand verliebt ist beziehungsweise positiv auf einen Namen reagiert? Also bezieht sie sich auch auf dieses Neuron, was dann auf Großmutter und Co. reagiert?
Genau, ist eine interessante Frage, ist eine, die wir auch ab und zu von unseren Patienten gestellt bekommen. Also die kurze Antwort zum jetzigen Zeitpunkt oder Stand der Forschung ist nein, können wir nicht. Es ist aber auffällig, dass wir zum Beispiel Repräsentationen oder Neurone, die zum Beispiel auf Freunde oder Familie reagieren oder nach ein paar Tagen dieser Experimente sehen wir oft auch Antworten auf uns selber als medizinisches Personal, dass die gerade in einer Struktur, nämlich der Amygdala, zu finden sind. Die Amygdala, auf Deutsch Mandelkern, ist eine Hirnregion, die sehr viel mit der Verarbeitung von Emotionen in Verbindung gebracht worden ist und wird. Trotzdem können wir bisher nicht sagen, dass dort besonders gehasste oder geliebte Menschen auftreten.
Also die Forschung an Patienten, die unter epileptischen Anfällen leiden, das ist ja nicht neu, das gibt's schon lange und das ging auch nicht immer so richtig gut aus für die Patienten. Haben Sie da ein berühmtes Beispiel?
Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel, das ist der Patient Henry Molaison. Zu Lebzeiten wurde er noch mit HM abgekürzt. Der ist 1953 operiert worden und ihm sind beide medialen oder inneren, die Anteile der inneren Schläfenlappen auf beiden Seiten entfernt worden. Zu der Zeit damals war in den USA Psychochirurgie auch noch recht verbreitet. Eine Schwester von John F. Kennedy.
Das war ganz schön die Lobotomie, glaube ich, oder?
Richtig, ganz genau. Zu der Zeit war man da nicht zimperlich und hat einfach mal gemacht. Und man muss dazu sagen, dass auch da der Leidensdruck natürlich sehr groß war. Die Familie war auch einigermaßen verzweifelt von HM, aber diesem jungen Mann sind eben die inneren Anteile der beiden Schläfenlappen entfernt worden und von dem Moment an konnte er nie wieder eine erlebte Situation in eine Erinnerung umwandeln. Und er hat danach noch mehr als 55 Jahre gelebt und sozusagen eigentlich immer nur in der Gegenwart. Also er hatte bis ins hohe Alter von über 80 hatte er noch Erinnerungen an seine Kindheit, er konnte seinen Schulweg beschreiben. Aber nichts, was seitdem passiert war, konnte er jemals in der Erinnerung überführen.
Klingt wie Demenz. Also bei Demenzpatienten gibt es das ja häufig dann auch in einem späteren Stadium, dass sie einfach nur im Moment sind. Und die Langzeiterinnerung funktioniert aber interessanterweise.
Absolut, absolut. Das ist so, dass am Ende von vielen demenziellen Syndromen, insbesondere der Alzheimer-Erkrankung, es eben so ist, dass genau dieses Langzeitgedächtnis einspeichern, und Langzeitgedächtnis bedeutet, ich kann mich erinnern, was ich heute Morgen zum Frühstück hatte.
Das ist schon Langzeit.
Das ist schon Langzeitgedächtnis, ganz genau. Diese Einspeicherung funktioniert überhaupt nicht mehr, und trotzdem sind noch bis zuletzt Dinge aus dem Altgedächtnis da.
Dann heißt also das, was wir allgemein als Langzeit verstehen, eigentlich Altgedächtnis.
Ja, man muss unterscheiden zwischen dem, was abgerufen wird, da kann man sagen, neueres oder altes Altgedächtnis aus unserer Kindheit oder so, und wie eingespeichert wird. Also ob ich irgendwas über Minuten oder länger behalten möchte oder nur für Sekunden.
Ja, und von diesem Patienten, von dem Patienten HM, welche Schlussfolgerung hat man dann gezogen? Für die Forschung ist das ja durchaus dann wichtig. Also was hat man vielleicht auch verändert?
Also die Erkenntnis für die kognitive Hirnforschung war einfach, diese Strukturen, der mediale Schläfenlappen, ist unabdingbar für die Einspeicherung von Gedächtnisinhalten. Das muss einmal dadurch. Wir wissen, das Gedächtnis selber liegt dort nicht. Deswegen konnte eben auch HM sich noch an Dinge erinnern, die eben irgendwo anders im Gehirn gespeichert waren. Also diese Strukturen, speziell der Hippocampus, das ist das lateinische Wort für Seepferdchen, weil der in etwa so geformt ist, ist es, der sozusagen die Erlebnisse nachts im Schlafen wieder reaktiviert, und dann sind sie irgendwann in der Hirnrinde. Denn wir wissen, es gibt nicht das Stück Gehirn, was ich veröden kann oder rausschneiden kann, und dann fehlt mir die Erinnerung an das Jahr 2017 oder an meine Tante zweiten Grades oder sowas. Das ist alles total vermischt und redundant und verteilt in der Hirnrinde gespeichert.
Nur die Hoffnung, das rauszuschneiden, damit die epileptischen Anfälle nicht mehr kommen, die gibt's ja schon.
Die gibt es absolut. Hier hat uns dieses abschreckende Beispiel sehr viel gelehrt für die Epilepsietherapie. Wir wissen nämlich heute, wenn wir das auf einer Seite machen, dann passiert mitunter sehr wenig Negatives. Das heißt, viele unserer Patienten, denen können wir eben dann anbieten, auf einer Seite die medialen Anteile des Schläfenlappens zu entfernen, weil die Gegenseite dann übernehmen kann. In den allermeisten Fällen funktioniert das sehr gut. Nur beide Seiten darf man auf keinen Fall entfernen.
Professor Florian Moormann bei uns in SWR1 Leute. Wir sprechen über die Hirnforschung, und vielleicht können wir einfach mal so grundsätzlich klären, wie widerstandsfähig ist denn eigentlich das Gehirn, weil Sie da ja auch Elektroden hineinsetzen?
Ja, gute Frage. Also die Implantation dieser Elektroden hinterlässt auch Spuren, wenn man das fein genug misst. Das geht mit entsprechenden neuropsychologischen Tests. Oft sind das Testfragebögen, aber wenn man sensitiv genug misst, dann kann man das nachweisen. Das ist also auch nichts, was man aus Spaß machen würde, sondern das darf man ethisch nur, wenn es da eine klare klinische Indikation gibt und wenn die Patienten das wünschen. Mhm. Wenn wir diese Elektroden implantieren, dann ist es so, dass die sehr gut vertragen werden. Das Gehirngewebe selber ist nicht schmerzempfindlich. Es gibt im Gehirn keine Schmerzrezeptoren. Man muss aber erstmal durch die harte Hirnhaut, und die wiederum gehört zu dem mit schmerzempfindlichsten Gewebe, das wir überhaupt im menschlichen Körper haben. Aber wenn die Elektroden einmal liegen, dann geht das relativ gut für die Patienten, sodass wir häufig also auch schon am Tag nach der Implantation, nach der neurochirurgischen Operation, erste Experimente mit denen machen können.
Wie laufen dann diese Experimente ab? Also die haben im Grunde so einen Turban auf, und da sind die Elektroden drin, und dann gibt es einen Monitor und es werden Fragen gestellt, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so ähnlich. Also die für die Patienten ist wichtig, die kommen zu uns für diese prächirurgische Anfallsdiagnostik. Das heißt, die Elektroden werden implantiert und dann müssen Anfälle aufgezeichnet werden. Und das heißt, sobald die bei uns sind, sind die 24 Stunden am Tag unter Video-EEG-Monitoring und haben strikte Bettruhe. Sie liegen oder sitzen in ihrem Patientenbett und dürfen das Bett auch nicht verlassen.
Weil es zu gefährlich wäre mit den Elektroden wahrscheinlich.
Richtig. Einmal deshalb, dass sie natürlich im Anfall sich verletzen könnten und dann mit den Elektroden die Gefahr noch mal größer ist, dass was schief geht. Und zum anderen aber auch, weil wir das Video vom Anfall brauchen. Wir müssen ja entscheiden, ob das die typischen Anfälle sind, unter denen der Patient auch sonst leidet, und dass das sicher gehen, dass das nicht irgendwas ist, was wir ausgelöst haben durchs Implantieren der Elektroden.
Wobei Sie ja Interesse haben, dass ein Anfall ausgelöst wird. Versuchen Sie das zu provozieren?
Das tun wir, und zwar typischerweise, indem wir die Medikation langsam reduzieren. Also diese Patienten, auch wenn sie nicht anfallsfrei sind, in der Regel geht es denen mit Medikamenten besser als ohne. Das heißt, typischerweise nehmen die alle 2 oder mehr Antiepileptika regelmäßig ein, weil es mit denen immer noch besser ist als ohne die. Und das ist der Hebel, den wir nutzen. Wir dosieren die ab. Das müssen wir aber einigermaßen vorsichtig machen, weil sonst die Gefahr von sogenannten Entzugsanfällen bestehen würde. Die könnten Sie und ich auch bekommen, wenn wir so einen Medikamentencocktail ein Jahr nehmen und dann plötzlich absetzen. Ich sagte es ja eingangs, ein epileptischer Anfall ist was, was jedes Gehirn kann. Und das Risiko, so einen zu erleiden im Laufe unseres Lebens, ist für jeden von uns 10%.
Wobei, wenn ich mir das jetzt vorstelle, Sie wollen ja diesen epileptischen Anfall analysieren und würden dann, auch wenn er eben passiert, ihn nicht versuchen zu beenden. Aber das kann man wahrscheinlich sowieso nicht, oder?
Das geht in der Regel so schnell, dass man da gar nicht zukommt. Sobald wir den Anfall detektieren, und dazu haben wir ein Überwachungszimmer, in dem jemand auch kontinuierlich vor dem Bild dieser Kamera ist. Da haben wir medizinisch-technische Assistenten und Tinnen, die in dem Moment, wo sie den Anfall sehen, sofort in das Patientenzimmer gehen und eine neuropsychologische Testung durchführen. Den Patienten zum Beispiel auffordern, zu sagen, wo er ist, ihm Worte zu nennen, die er sich merken soll, oder nichtverbale Kommunikation, die Hand reichen und gucken, was passiert. Auch um zu schauen, welche kognitiven Teilleistungen eingeschränkt sind während des Anfalls, weil das wieder Rückschlüsse zulässt, wo der Anfall abläuft.
Wobei Sie den Anfall beschrieben haben, das kann ja viel mit Motorik zu tun haben, da ist jemand vielleicht gar nicht in der Lage, dann noch eine Hand zu geben, weil der Körper sich automatisch schüttelt.
Das ist richtig. In dem Fall ist es sozusagen auch nicht mehr, in der Regel sind das die dann bereits sekundär generalisierten Anfälle. Da kann man nur noch zuwarten, dass die zu Ende gehen. Wenn sie das nicht tun, gibt es auch die Möglichkeit, die medikamentös zu unterbinden, aber das ist selten nötig.
Und dieser ganze Prozess dauert für die Patienten wie lang? Also wie lang bin ich dann quasi ans Bett gefesselt und muss warten, dass Anfälle kommen?
Das ist schwierig zu sagen, da wir nicht wissen, wie lange es dauert, bis die kommen. Ne? Das Vorhersagen von Anfällen funktioniert bis heute immer noch nicht besonders gut. Typischerweise sind die Patienten 1 bis 2 Wochen bei uns unter diesem Video-EEG-Monitoring. Und es lässt sich schwierig sagen, wir hätten gerne mehr als einen Anfall. Je häufiger Anfälle sind, desto mehr kann man sich leisten aufzuzeichnen. Wenn es ganz schwierig ist, dann muss vielleicht schon mal einer reichen. Aber das kommt auf den Einzelfall an.
Sie kennen vielleicht auch so Situationen, da begegnen wir jemanden und wissen aber nicht, aus welchem Kontext. Haben Sie sowas entschlüsselt, woran das liegt?
Entschlüssel wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber genau dieses Phänomen, ich treffe jemanden, ich weiß genau, ich kenne die Person, die ist mir vertraut, und ich kriege aber in dem Moment nicht abgerufen, woher eigentlich. Und das ist typischerweise auch was dann oft nach einigen Sekunden oder auch länger kommt und was eigentlich nie graduell kommt, sondern das ist immer abrupt von einem Moment auf dem anderen, ja, stimmt, genau, da und da und da und da bin ich der begegnet.
Und dummerweise, wenn es zu spät ist, wenn die Person dann schon weg ist und man traut sich nicht zu fragen, woher kenne ich sie denn eigentlich?
Genau, das gibt es auch häufig, das kennen wahrscheinlich viele Leute. Manchmal ist es eben so, dass ich habe die Person sozusagen den Inhalt und ich muss den Kontext abrufen. Und je mehr ich darüber nachdenke, wir auch kennen alle, dass mir fällt irgendwas nicht ein, und wenn ich ein bisschen warte, dann arbeitet das weiter und irgendwann ist es da. Und genauso kann da der Kontext eben kommen, der abgerufen wird. Das kann sich gegenseitig beeinflussen. Also es ist sowohl so, dass ich über einen Inhalt, sagen wir mal über die Person, mir dann einfällt, die habe ich da und da oder keine Ahnung, die arbeitet in dem und dem Restaurant getroffen. Oder aber auch, ich habe das Restaurant und mit wem war ich denn schon mal hier? In beide Richtungen kann ich.
Haben Sie denn einen Tipp, wie wir damit am besten umgehen? Also ich höre jetzt raus, am besten gar nicht stressen. Irgendwann, das Hirn arbeitet dann so quasi im Unterbewusstsein und dann rufen wir das irgendwann schon automatisch ab?
Da bin ich sicher kein Experte, was Tipps angeht, aber das sind meine persönlichen eigenen Erfahrungen. Ja, genau so ist es. Ne? Also es hilft oft nicht viel krampfhaft. Was mir manchmal hilft, ist wirklich ein bisschen zu prüfen, ob ich, wenn ich einfach rumspringe, irgendwo was finde, was anschlägt.
Okay. Ja, es gab den Nobelpreis, ich glaube 2014 war das, für ein Forschungsfeld an Ratten und Mäusen auch in Sachen Hirnforschung. Was war das ganz genau?
Das waren drei Wissenschaftler, John O'Keefe und Ed und Maybrit Moser, das firmierte viel unter dem Schlagwort GPS im Gehirn. Und da hat man sich das Navigationsverhalten von Ratten und Mäusen angeschaut. Wenn die in eine neue Umgebung kommen, dann bilden die Neurone, die dann an einer bestimmten Stelle, wenn sie da entlanglaufen, auf einmal feuern. Und diese sogenannten Place Cells, also Ortsneurone, sind dort genau im Hippocampus gefunden worden. Also genau in der Struktur, in der wir auch die Konzeptneurone finden, die auf das Konzept einer bestimmten Person zum Beispiel reagieren. Nur finden wir diese Konzeptneurone auch in anderen Strukturen. Ich nannte die Amygdala, in denen noch nie eine Place Cell beobachtet worden ist. Und es gibt sehr viele andere Dinge, zum Beispiel das Zusammenspiel von oder das unabhängige Abspeichern von Inhalt und Kontext ist was, was dort weniger beobachtet wird. Man spricht da eben von Pattern Separation und für die Ratte sind das andere Dinge. Sobald sich irgendwas verändert, ist das ein komplett neues Erlebnis. Und als Mensch haben wir den großen Vorteil, wir können uns vorstellen, wie es ist, mit einer bestimmten Person in Urlaub zu fahren. Wir können also einen Inhalt auch in einen zukünftigen Kontext stellen. Wir können uns erinnern, an welchen Orten wir eine Person schon mal getroffen haben. Und umgekehrt können wir einen Ort nehmen und überlegen, welche Person wir dort schon getroffen haben. Das ist was, was in der Form Tiere nach allem, was wir bisher wissen, nicht können.
Also bezweifeln Sie das, was diese Forscher da herausgefunden haben mit dem GPS dann?
Überhaupt nicht. Also das sind ganz spannende Befunde zum Thema Navigation bei Nagetieren. Mhm. Was ich bezweifle, ist, dass das ein wirklich gutes Modell ist für menschliches episodisches Gedächtnis.
Okay, weil das menschliche Gedächtnis einfach nicht vergleichbar ist mit dem tierischen.
Richtig. Genau, also wir haben einfach mehr Dinge, die wir zusammenfügen und wir haben die Möglichkeit, das eben unabhängig voneinander zu gestalten. Also diese Kontextunabhängigkeit dieser Repräsentationen, die ist etwas, was bisher bei Tieren nicht beschrieben worden ist.
Wobei bezogen auf GPS könnte man natürlich anders argumentieren, gucken Sie auf Störche oder Lachse, wie die sich orientieren, die sind dann besser als wir.
Definitiv. Aber die haben nicht das Gedächtnis, was wir haben. Die können Ihnen nicht in irgendeiner Weise kommunizieren, was Sie letzte Woche gemacht haben.
Ja, und es geht um das episodische Gedächtnis, worauf Sie sich dann beziehen.
Es geht um das episodische Gedächtnis, wirklich Erlebnisse rekonstruieren zu können und auch in der richtigen zeitlichen Abfolge und mit dem richtigen Kontext.
Ja, man spricht ja davon, dass Demenz eine kommende Volkskrankheit ist. Kann Ihre Forschung dabei helfen?
Irgendwann hoffentlich schon. Es ist einfach so, unterschiedliche demenzielle Syndrome wirken sich unterschiedlich stark auf verschiedene kognitive Teilbereiche aus, aber sowohl die vaskuläre als auch gerade die Alzheimer-Demenz, bei beiden ist vor allem das Gedächtnis betroffen. Und insofern, auch wenn wir die Forschung an Epilepsiepatienten machen, untersuchen wir dabei Vorgänge, die eben bei Demenzen beeinträchtigt sind. Und je besser wir diese Vorgänge verstehen, desto besser können wir zum Beispiel auch überprüfen, wie bestimmte Therapien sich auswirken und was für kognitives Training oder so zum Beispiel hilfreich ist oder nicht.
Lässt sich nur zeitlich wahrscheinlich nicht eingrenzen, wann dann irgendetwas auf den Markt kommt, oder?
Nein, das hängt auch sicherlich stark damit zusammen, wie die Therapie bei Alzheimer weitergeht. Es gibt erste Pilotversuche, dass auch dort gezielt Elektroden implantiert werden, in der Hoffnung, dass man durch elektrische Hirnstimulation da die Funktion verbessert. Aber das steckt alles noch in den Kinderschuhen.
Wer sich so intensiv mit diesen Erkrankungen des Gehirns beschäftigt, gibt es da Erkrankungen, vor denen Sie persönlich Angst haben?
Als Arzt geht man ja ohnehin oft durch einen Prozess, dass man Symptome verschiedenster Krankheiten, über die man gerade lernt, an sich selber dann entdeckt. Ich hätte sicherlich eine große Angst vor Demenzen und die Frage, ob das was ist, was man bis zum Ende aushalten muss, aber das geht natürlich dann ins Persönliche.
Ja, absolut. Es kommen noch Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Und Richard aus Blumberg möchte zum Beispiel wissen, wieso kommt es einem denn öfters vor, dass man meint, dass man einen Traum schon mal erlebt oder schon einmal geträumt hat? Haben Sie darauf eine Antwort?
Darauf konkret definitiv nicht. Aber was da beschrieben wird, klingt wie ein Déjà-vu-Phänomen. Also das Gefühl, dass irgendetwas, das man gerade im Moment erlebt, schon alt ist und schon als Erinnerung irgendwo abgelegt ist. Das ist etwas, was wir interessanterweise nicht selten auch bei Epilepsie-Patienten in Form eines Vorgefühls, einer Aura erleben, also die sogenannte Déjà-vu-Aura, die dann genau dem Bewusstsein vorgaukelt, was jetzt gerade passiert, habe ich schon mal erlebt. Und das kann in dem Fall ein Vorbote von Anfällen sein. Das hat jetzt bei der Anfrage mit Sicherheit nichts zu tun. Ja. Déjà-vu-Phänomene sind allgemein verbreitet, die habe ich auch schon erlebt. Die sind nicht genau verstanden, soweit ich weiß.
Ja. War eigentlich Hirnforscher für Sie schon von langer Zeit her ein Traumberuf?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe ursprünglich mal Physik studiert und dann überlappend damit Medizin, hatte dann eigentlich den Plan, Internist zu werden und bin aber durch die Physik im Thema Anfallsvorhersage gelandet. Und das war die erste Berührung mit Epilepsie. Wir haben eben versucht, mit Methoden der unter anderem Chaosphysik das Auftreten von Anfällen vorherzusagen. Das hat nicht besonders gut geklappt. Darüber bin ich an die Epilepsie gekommen, habe in dem Bereich auch ein paar Jahre klinisch gearbeitet und bin dann irgendwann in dieser Nische gelandet, wo ich tatsächlich sowohl die Physik als auch die Medizin ganz gut einbringen kann. Heute würde man, um das zu machen, einfach gleich Neuroscience, Neurowissenschaften studieren, aber damals gab es das noch nicht.
Dann herzlichen Dank für die Einblicke heute Vormittag über die Hirnforschung, Professor Florian Mohrmann.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.